Im Gespräch mit Mensch und Medizin hat der Schweizer Gesundheitsökonom und Titularprofessor Konstantin Beck am 7. Mai ausgeführt, in welch dramatischem Ausmaß die Geburten in der Schweiz seit 2022 zurückgegangen sind. In seinem neuen Buch «Der unsichtbare Tod – Geburtenrückgang» zeigt Konstantin Beck auf, dass viele der Ursachen, die für diesen Geburtenrückgang in den Medien angeführt werden, nicht plausibel sind und zeigt aber einen möglichen Zusammenhang mit den Covid-19-Impfungen auf, der sich aufdrängt. Dieses Gespräch möchten wir heute mit ihm fortsetzen. Ich grüße Sie, Herr Professor Beck.
Guten Tag, Frau Ziegerli.
Sie haben in unserem Gespräch zu Ihrer Studie über die Zahlen der massiven Geburtenrückgänge gesprochen. Fassen Sie uns noch mal kurz zusammen. Wie viele Kinder fehlen unserem Land?
Also wenn man die Jahre 2022 bis heute, also bis 2025, mit dem Jahr 2020 vergleicht, dann sind es 24.000 Geburten weniger. Also 24.000 fehlende Kinder. Und das ist eine ganz erhebliche Zahl. Es kommen etwa 70.000 Kinder pro Jahr auf die Welt.
In anderen europäischen Ländern sieht es nicht besser aus. Wo ist es am schlimmsten?
Ganz tiefe Reproduktionsraten haben jetzt Italien, Spanien, aber auch Polen und Litauen erreicht. Also die sind bei 1,18 Kinder. Das ist etwa die Hälfte, die notwendig wäre, um die Bevölkerung zu reproduzieren.
Sie haben in Ihrer Studie zahlreiche Faktoren, die zu dem Geburtenrückgang hätten führen können, ausgeschlossen und sind zum Schluss gekommen, dass der einzige Faktor, der sich so verheerend auswirken konnte, die Covid-19-MOD-RNA-Impfstoffe sein müssen. Am Ende unseres Gesprächs haben Sie angekündigt, dass Sie für Ihre Studie auch die Tierversuche, die mit diesen neuartigen Impfstoffen durchgeführt wurden, genau analysiert haben. Schauen wir uns die Ergebnisse im Einzelnen an. Was wurde bei den Tierversuchen genau getestet?
Also es ist ja absolut üblich, bei Medikamenten diese zuerst an Tieren auszuprobieren und zu schauen, ob sie verträglich sind, was für Nebenwirkungen auftreten können und so weiter. Und das wurde auch mindestens ein Stück weit bei diesen mRNA-Impfungen gemacht. Und einige wenige Tierversuche gibt es, die sich auch mit den schwangeren Tieren beschäftigt haben, mit den trächtigen Ratten. Und das geht im Grundsatz so, dass man hat zwei Gruppen von Ratten, die eine wird geimpft, die andere wird nicht geimpft, die eine wird dann schwanger und dann schaut man, was das Ergebnis ist und man kann auch schauen, aufgrund von Sezierungen, wie die Föten aussehen, ob es da Missbildungen gibt und so weiter. Jetzt muss man sich schon vorstellen, für die Zulassung dieser Impfung für die Weltbevölkerung hat man 88 Ratten genommen, wovon dann 44 geimpft sind. Also das ist keine allzu große Gruppe. Und was uns dann vor allem aufgefallen ist, wir haben keinen einzigen, nicht einen Tierversuch gefunden, vielleicht haben wir einen übersehen, wo es den geimpften Ratten am Schluss besser ging oder mindestens gleich gut ging wie den ungeimpften.
Also jetzt reden wir hier von Ratten. Wurden diese Impfstoffe nur an Ratten getestet oder auch an anderen Tieren, wie zum Beispiel Primaten, Affen oder so?
Genau. Also eigentlich ist es Vorschrift. Seit dem Contergan-Skandal, als ein Mittel sich auch sehr stark und deformierend auf Föten ausgewirkt hat und die Kinder dann ohne Arme oder ohne Beine oder so zur Welt kamen, seit da in den 60er Jahren ist es obligatorisch und eine WHO-Vorschrift, dass man nicht nur sogenannte Nagetiere, sondern auch Nicht-Nager, und das wären dann eben Menschenaffen zum Beispiel, untersucht. Und das hat auch eine gewisse Logik, weil eine Ratte wirft immer mehrere Jungen aufs Mal und das ist nicht so ganz vergleichbar mit den Kindern, die Menschen bekommen. Während dem Primaten stehen uns natürlich viel näher und sind daher besser vergleichbar. Diese Vorschrift wurde nicht eingehalten. Punkt. Also man hat es einfach nicht gemacht. Man hätte ja noch argumentieren können, wir haben keine Zeit vor der Einführung, dann hätte man sie ja 2022 nachholen können. Nein, man hat überhaupt keine Versuche mit Menschenaffen durchgeführt.
Beginnen wir mit der Baumann-Studie, also mit den Baumann-Versuchen an Ratten. Wie sind diese Untersuchungen genau abgelaufen?
Also hier wurden 88 Ratten genommen, 44 wurden geimpft und dann hat sich herausgestellt, dass bei den Ungeimpften eine nicht trächtig wurde und bei den Geimpften waren es zwei. Also das ist kein riesiger Unterschied, das würde ich jetzt auch mal sagen, könnte zufällig sein, aber es ist schon wieder ein Nachteil für die Geimpften. Einen ähnlichen Start gab es bei Moderna, sie verwendeten auch 88 Ratten, 44 wurden geimpft. Da war das Verhältnis schon schlechter, oder? Zwei wurden nicht trächtig bei den Ungeimpften, sieben wurden nicht trächtig bei den Geimpften. Das sind also 3,5 Mal mehr, aber das ist nicht signifikant. Also der Test ist so eingerichtet, dass auch wenn es 3,5 Mal schlechter ist, dann gibt der Test noch kein Alarmsignal. Dann vermuteten Sie aber, wenn Sie schon bei 2-7 sind, da waren Sie schon sehr nahe bei der Signifikanzgrenze, dass das wahrscheinlich nicht gut kommt, wenn Sie jetzt diese Ratten gebären lassen und schauen, wie viele Ratten bekommen ein Kind und wie viele nicht. Und dann haben Sie einfach die Stichprobe halbiert. Also Sie haben einfach 44 Ratten seziert, aus dem Rennen genommen und dann mit den anderen Ratten weitergemacht. Und das kam auch nicht wahnsinnig gut. Von den 22, die dann noch da waren, hatten die Ungeimpften 2 Ratten, die keinen Wurf hatten. Bei den Geimpften waren es 7 ohne Wurf. Aber weil das eben 2-7 ist, war das gerade wieder nicht signifikant, oder? Also es wurde eine Signifikanz erreicht von 94%. Das ist 1% unter der angestrebten Signifikanzgrenze von 95%.
Also bei 95% würde man ein Alarmsignal erkennen, aber bei 94% nicht.
Also sagen wir es mal so, bei 95% würde ein Mediziner ein Alarmsignal erkennen. Ein Ökonome würde sich schon bei 90% fragen, ob das ein guter Test ist, ob das gut rauskommt. Aber das habe ich gesehen, in der medizinischen Literatur klammert man sich an diese 95%, wie wenn das Gott gegeben wäre. Das ist aber nicht der Fall. Es ist keine technische Voraussetzung, dass man unbedingt 95% einhalten muss. Aber da muss man sich schon im Klaren sein, die Pfizer-Impfung gilt als ungefährlich wegen einer einzigen Ratte. Eine Ratte mehr ohne Wurf bei den Geimpften und sie wäre gefährlich deklariert worden. Und dann habe ich ja vorher gesagt, die Stichprobe wurde halbiert. Jetzt vorher hatten wir die Stichprobe. 3 waren nicht trächtig und 7 waren nicht trächtig bei den Geimpften. Ja, jetzt halbieren Sie mal 3 durch 2. Das gibt 1,5, oder?
Ja, wurden denn von den 3 nicht trächtigen Ratten 2 Ratten oder eine übernommen? Eine halbe Ratte konnte man ja nicht nehmen.
Genau, und wurde von den nichtträchtigen Geimpften 3 oder 4 übernommen. Also es gibt eine Kombination, wo Sie dann ein nicht signifikantes Ergebnis haben. Wenn Sie anders die Sache zusammengestellt hätten, wären die Ergebnisse wieder signifikant. Also wir sind haarscharf an dieser Signifikanzgrenze, aber man hat dann halt gerade 2-7 gehabt und das war dann gerade knapp unter 95%. Also wenn Sie die 44 Ratten am Start gelassen hätten, also alle, also die 88, das heißt 44 Geimpfte, 44 Ungeimpfte, dann hätten wir eine hohe Signifikanz gehabt. Also wenn das ähnlich rausgekommen wäre, hätten wir ein Signifikanzniveau weit über 95 erreicht. Es war ein Versuch, einfach diese Signifikanz nicht zu erreichen.
Was ist denn der Rundungsfehler, dass man das ein bisschen versteht, dass man es, wenn man es hört, jetzt nachvollziehen kann?
Also wenn ich jetzt 7 Ratten habe und ich sage, ja, ich habe schon 7, die haben ein schlechtes Ergebnis. Und von diesen 7 mit dem schlechten Ergebnis nehme ich die Hälfte und ich nehme nur 3 und es kommen 4 weitere mit einem schlechten Ergebnis dazu, nämlich die, die dann keinen Wurf haben, dann bin ich wieder bei total 7. Wenn ich aber gesagt habe, ich nehme von denen, die nicht schwanger wurden, 4 und es kommen 4 weitere dazu, dann habe ich eben 8 ohne einen Wurf. Und das ist der Unterschied. Und mit 7-2 habe ich eine Signifikanz von 94%, mit 8-2 habe ich eine Signifikanz über 95%.
Ja, ist denn das eine willkürliche Entscheidung? Hat man einfach entschieden, ja, wir machen das jetzt so, dann kommt das Resultat besser raus?
Das kann man natürlich nur vermuten. Also es ist auf alle Fälle eine unübliche Strategie, wenn man schon eine kleine Stichprobe hat, die Stichprobe noch kleiner zu machen. Und jeder, der irgendetwas vom Thema versteht, weiß, wenn ich die Stichprobe kleiner mache, wird der Zufallsbereich größer, also kann ich eher die Gefährlichkeit der Impfung im Zufall verstecken. Also um ein anderes Bild zu nehmen, man kennt ja das mit dem Radar und gewisse Flugzeuge können unter dem Radar durchfliegen. Jetzt können Sie auch hier das als Radar interpretieren oder der Versuch ist der Radar, der schaut, ob es schwerwiegende Nebenwirkungen gibt. Und jetzt können Sie den Radar aber so einstellen, dass der Test einfach unter dem Radar durchfliegt. Und das wurde hier gemacht, oder? Sie können eine 3,5-fache Verschlechterung der Situation nicht erkennen, weil Ihr Radar zu hoch eingestellt ist.
Ja, aber Herr Beck, 95% Signifikanz, das empfinde ich doch schon als sehr hoch. Wären da nicht schon über 50% ein Alarmsignal? Ich meine, so nach gesundem Menschenverstand?
Ja, das wäre dann doch sehr, sehr vorsichtig. Also man muss dann schon auch schauen, zum Beispiel, wenn wir jetzt die ersten nehmen. Zwei waren nicht schwanger bei den Geimpften und eine war nicht schwanger bei den Ungeimpften. Das wäre schon ein Unterschied von 50%. Aber es sind sehr, sehr kleine Zahlen. Dann ist es mal schnell möglich, dass 2:1 oder 2:2 oder 1:2 oder das ist dann wirklich zufällig. Also man muss dem Zufall schon einen gewissen Raum lassen. Und unter 90% gehen jetzt auch Ökonomen in der Regel nicht. Aber wir gehen anders dahinter. Wir sagen, das ist auf dem 90% Niveau signifikant, das auf dem 95% und das auf dem 99%. Und wir sind nicht so fixiert auf eine einzige Zahl. Vor allem, wenn dann die Stichprobe noch so klein ist. Also das andere Kriterium, das aufgekommen ist in den 90er Jahren, heißt robust. Ist der Test robust? Das heißt, wenn man etwas Kleines ändert, hat man dasselbe Resultat. Nein, man hätte eine Rate mehr dazu nehmen müssen, wäre das Resultat anders. Man hätte die Gruppe nicht halbieren müssen, wäre das Resultat anders. Also es ist hinten und vorne nicht robust und wir haben einen schlechten, viel zu kleinen Test, viel zu hoch eingestellter Radar, der auf kleinste Veränderungen reagieren würde und sagen würde, Achtung, das ist eine Gefahr, die wir hier haben mit dieser Impfung. Und aufgrund dieses Tests hat man dann die Zulassung gewährt. Es ist noch eine Stufe schlimmer. Ich meine, das Beispiel da von Moderna, das ich jetzt erzählt habe, das wurde gar nicht publiziert. Das wurde der FDA, der amerikanischen Zulassungsstelle, zugestellt. Und dann wäre es 70 Jahre unter Verschluss gehalten worden als Staatsgeheimnis oder als geheime Unterlage. Und es gab einen Prozess in Texas, wo ein Impfgeschädigter klagen konnte und verlangen konnte, dass der E-Mail-Verkehr mit der FDA offengelegt werden muss. Und da fand man dann diesen Test. Also eigentlich hätte man das gar nicht wissen dürfen.
Wenn nun aber alle Tests zu Ungunsten ausgehen, kann diese Abweichung ja nicht mehr als zufällig bezeichnet werden. Wie Sie auch sagen, was ist denn Ihr konkreter Vorwurf an die Behörden, die diese Impfstoffe trotz dieser alarmierenden Daten für die breite Anwendung an Menschen freigegeben haben?
Ja, das ist schon eigenartig. Also wir kommen später noch darauf zurück. Oder es gibt hier auch finanzielle Anreize. Es gibt in den amerikanischen Zulassungsbehörden auch Leute, die haben Patente an diesen Produkten und sind natürlich dann nicht so begeistert, wenn das Produkt zurückgewiesen wird und nicht in den Markt kommen kann. Das haben wir in der Schweiz, glaube ich, noch nicht. Aber um nochmal zu betonen, eigentlich ist die Argumentation, wir haben zwar immer schlechte Ergebnisse, auch bei den späteren Tests, die wir gemacht haben, wir haben konsequent schlechte Ergebnisse bei geimpften Schwangern, aber das ist halt zufällig. Aber wenn ich 9 Tests habe und alle sind schlecht, da können Sie mal eine Münze nehmen und 9-mal hochwerfen und darauf warten, dass Sie 9-mal Zahl haben. Da warten Sie aber ziemlich lange. Das ist dann genau die Wahrscheinlichkeit, dass es eben doch zufällig sein könnte. Und in Wirklichkeit ist das schon die Serie dieser Tests, die Uniformität der Ergebnisse. Das weist darauf hin, dass wir hier nicht mehr über einen Zufall sprechen.
Professor Dr. Konstantin Beck, Gesundheitsökonom und Titularprofessor der Universität Luzern, über sein neues Buch «Der unsichtbare Tod – Geburtenrückgang», das am 18. Juni in Muri im Kanton Aargau Vernissage hat. Das ist eine Veranstaltung des Aktionsbündnis Freie Schweiz, ABF. Auf der Webseite finden Sie alle Informationen dazu. Wir werden weiter über Ihre Studien sprechen bei Mensch und Medizin und dabei genauer in die Post-Market-Studien zur Geburtenentwicklung schauen. Vorerst bedanke ich mich für Ihre Ausführungen, Professor Beck.
Der Dank ist ganz meinerseits.